Herzlich willkommen
zu Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Mein Name ist Dominik Enzler.
Und mein Name ist Stefan Wendt und wir haben eine Mission, den Mittelstand zu digitalisieren.
Das heißt, digitale Prozesse, mehr Umsatz und bessere Kundenbeziehungen für dein Unternehmen.
Lass uns loslegen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Von mir, Dominik Enzler, und von meinem Co-Host Stefan Wendt, der ist natürlich auch wieder am Start und hat die Sonne hoffentlich schon genossen, ist wieder zurück in Potsdam. Grüß dich, Stefan, wie geht's dir?
Hallo, Domi. Ja, grüß dich. Schöne Grüße nach München. War viel los die Woche. Ich war erst in München bei unserem Event vor Ort im Süden und wir haben uns getroffen und dann in Paris unterwegs bei einer Veranstaltung von Aircall. Und jetzt wieder da und es war auf jeden Fall eine sehr aufregende Woche und wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass es natürlich die erste richtig heiße Woche des Jahres ist, wo hohe Temperaturen in den Städten sind, entsprechend wahrscheinlich auch hitzig so die ein oder andere Person drauf. Also ja, war auf jeden Fall einige spannende Erlebnisse. Aber zu einem oder zweien kommen wir bestimmt auch in dieser Episode. Was war denn dein CRM-Highlight diese Woche?
Mein CRM-Highlight diese Woche war, also erstens natürlich auf jeden Fall, dass du hier in München warst. Wir haben ja zusammen das Event hier in München gemacht und uns danach noch schön im Biergarten getroffen. Das war ein Highlight. Ich habe dann auch noch ein aktuelles Highlight mitgebracht für unsere HubSpot-Community vor allen Dingen. Und das ist die Neuanführung der globalen Startseite in HubSpot, die ich jetzt auch erstmals aktiv nutze. Also ich habe sie schon mal in unserem Demo-Portal gesehen, da hatten wir ja schon eine Beta-Version davon, beziehungsweise wurde ich sie schon gelauncht. Und jetzt ist sie auch in unserem Live-Portal online und ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, um dann einen Überblick zu bekommen. Zuvor hatte man ja immer die Möglichkeit, zum Beispiel seine Dashboards dort aufzuführen und dann einen Überblick zu haben, konnte das dann auch individuell gestalten. Jetzt ist die Startseite immer auf die Rolle des einzelnen Mitarbeitenden oder des Users abgestimmt und das heißt, ich sehe dann auf einen Blick schon bei mir als Sales oder als Account Executive direkt, welche Aufgaben habe ich heute, wie sieht mein Terminkalender aus, welche Öffnungen gab es von Mails zum Beispiel, die ich versendet habe, worauf kann ich reagieren. Sequenzen, die dort abgespeichert sind, wie laufen die zum Beispiel? Also ich sehe da einfach auf einen Blick alles, so was der aktuelle Tag so vor sich hat und was der letzte Tag so gebracht hat. Habe verschiedene Auswertungen da und meine verschiedenen Automatisierungen, die darüber ablaufen und sehe dann auch, was ich für Vorbereitungen treffen muss für den Tag. Und das ist in einer sehr übersichtlichen Weise dargestellt und habe das ausprobiert und bin da auf jeden Fall begeistert. Ist so im Alltag einfach ein neuer Input, der mich voranbringt und von dem her wollte ich das gerne auch mit unserer Community teilen. Genau, du warst viel unterwegs, kommt dein CRM-Highlight auch aus diesen Tagen oder hast du noch was anderes für uns dabei?
Ja, das kommt aus diesen Tagen, also zum einen mal zu der Startseite, das ist natürlich eine gute Funktion für so eine digitale Kommandozentrale, braucht man natürlich auch immer einen Ort, wo man starten kann und das war in HubSpot ja in der Vergangenheit einfach irgendeine der Features, wo man dann direkt gelandet ist und jetzt sehr gut, dass HubSpot diesen Weg geht und globale Startseiten freischaltet oder globale Workspaces, wo man dann halt für seine Abteilung, für seinen Bereich alles Wichtige auf einen Blick sieht. Ich habe auch einen Bereich, der natürlich HubSpot tangiert und da entsprechend eine Neuigkeit ist, die auch, denke ich, sehr wertvoll sein wird für viele Unternehmen. Ich war ja auf dem Aircall Partner Day, um auch zu schauen, wie ist der aktuelle Status, der aktuelle State of Telefonielösungen rund um HubSpot. Viele Kunden kennen das wahrscheinlich, viele HubSpot-User oder HubSpot-Kunden kennen das, dass man praktisch Kommunikation, Omnichannel-Kommunikation sehr, sehr wichtig ist, zentral in HubSpot abzulegen, damit diese ganzen unstrukturierten Daten wie Gesprächsnotizen und Transkripte auch in HubSpot landen, um dann dort verarbeitet werden zu können. Und Omnichannel umfasst halt auch das Thema Telefonie, SMS und oder eben auch WhatsApp zum Beispiel. Und dieses Aircall-Event hat mir gezeigt, dass Aircall nach wie vor Spitzenreiter, absoluter Spitzenreiter im Bereich der Kommunikationslösungen ist für, sage ich mal, anspruchsvollere Telekommunikations- oder auch Allgemeinkommunikations-Use-Cases. HubSpot bietet ja ein Basisset für kleine Unternehmen, die dann auch mit HubSpot-Bordmitteln gut arbeiten können, was Telefonie betrifft. Zumindestens aber Aircall bietet halt die professionellere Plattform. Und gerade für Unternehmen ab 10, 20 Mitarbeitern aufwärts, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufwärts, ist das schon dann wichtig, eine sehr performante Plattform zu haben, auch tiefere Einblicke und breiteren Funktionsumfang rund um Kommunikation. Und da wurde ich auf jeden Fall bestätigt, dass Aircall nach wie vor da die am besten integrierte Lösung auch mit HubSpot ist. Ich habe mit dem Partner-Manager oder dem App-Partner-Manager von HubSpot gesprochen, der praktisch auch die App-Partnerschaft mit Aircall verwaltet und leitet und verantwortet. Und der hat eben auch gesagt, dass Aircall nach wie vor und auch mit steigender Tendenz die absolute Top-App im HubSpot-App-Marketplace ist, global gesehen. Also die entwickeln sich immer weiter und er hat auch gesagt, es kommt halt auf bestimmte Kriterien an. Auf das Produkt zum einen natürlich, also es muss ein sehr, sehr gutes Produkt sein, was einen konkreten Need erfüllt, wie zum Beispiel hier anspruchsvolle Kommunikations-Use-Cases zu gewährleisten. Und dann aber auf der anderen Seite muss auch die Integration sehr gut sein. Also das heißt, welche Daten werden zwischen der Software und HubSpot ausgetauscht und in welche Richtung wird das ausgetauscht und wie tiefgreifend ist das und wie gut integriert ist das? Und da ist eben Aircall auch absoluter Spitzenreiter an der Integration, die sie gebaut haben für HubSpot und auch viel investiert haben in diese Integration. Und das sind so zwei Sachen, einmal der Product-Market-Fit, aber auch der Integration-Fit. Die sind da sehr gut gegeben, hat mich auf jeden Fall auch nach wie vor damit darin bestätigt, dass Aircall für diese Unternehmen ab 10, 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich eine gut geeignete Telefonanlage ist und jetzt darüber hinaus eben auch SMSen abbilden kann über die neue Aircall-Oberfläche und seit neuestem auch die WhatsApp-Integration, also WhatsApp-Kommunikation abbilden kann, was sicherlich gerade für B2C-Use-Cases spannend ist, vielleicht auch für den einen oder anderen B2B-Use-Case. Und ja, grundsätzlich habe ich das so als mein Highlight der Woche mitgenommen.
Ja, bestimmt auch sehr, sehr spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben ja auch schon mal über unsere Top-Integrationen gesprochen. Da war Aircall auch schon mal Thema. Wir hatten auch eine Folge schon mal mit dem Murat von Aircall. Können wir auf jeden Fall auch verlinken, die beiden Folgen. Ja. Genau, da hat uns Murat genauer erklärt, was denn so eine gute Telefonie ausmacht und was eine gute Integration zu CRM ausmacht. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, wenn ihr dann nochmal genauere Infos haben wollt. Und spannend natürlich mit den Weiterentwicklungen, auch mit WhatsApp-Integration beispielsweise. Gibt es einige Use Cases,
kann man genau vorstellen. Genau. Lass uns zum Thema der heutigen Folge kommen, und zwar das Prospecting, modernes Prospecting im Jahr 2025, also so ein State-of-the-Art-Bericht. Wie läuft es? Wir haben vor genau einem Jahr, hast du mir kurz vor der Folge gesagt, mit dem Carsten Brendel von HubSpot zusammengesessen und über das Thema Prospecting in 2024 gesprochen. Jetzt wollen wir mal auf die neuesten Aktualisierungen und neuesten Trends eingehen, auch aus unserer eigenen Erfahrung, aber auch allgemein aus der Erfahrung des Marktes. HubSpot ist ja im Bereich Prospecting auch sehr, sehr stark vertreten und ein sehr wichtiges Thema natürlich im Bereich CRM. Und von daher geben wir da heute mal ein Update. Es hat sich nämlich viel getan, das schon mal vorab, gerade natürlich auch durch KI-Tools. Wir wollen das Ganze mal einordnen, weil da ist natürlich auch nicht alles Gold, was glänzt. Und von daher auf jeden Fall gespannt bleiben und bis zum Ende dabei sein. Domi nochmal vielleicht, um alle ins Boot und in eine Schale zu bekommen. Was ist nochmal Prospecting und wie siehst du, wie ist deine aktuelle Sicht auf das Prospecting im Jahre 2025?
Ja, genau. Wir haben uns ja in der letzten Folge oder in der Folge von dem Jahr mit Carsten einmal Prospecting ganz genau angeschaut. Da können wir auch nochmal darauf verweisen, auf jeden Fall die Folge nochmal anzuhören, wenn man sich damit nochmal auseinandersetzen will, vertieft. Aber kurz gesagt ist Prospecting so die neuere Kaltakquise, würde ich mal sagen. Wir haben da mit Carsten auch drüber gesprochen, dass es wichtiger wird, seine Zielgruppe so aufzubauen und seinen Kundenstamm so aufzubauen. Und zwar nicht nur mit kalten Mails, mit unstrukturierter Ansprache, sondern das Ganze mit einer gewissen Struktur zu machen, mit sauberen Prozessen das Ganze aufzubauen und da eben immer seinen genauen Ablauf zu haben, um dann im Endeffekt erfolgreich zu sein. Von früher kenne ich das auch noch, dass man einfach eine Liste bekommen hat mit E-Mails, mit Telefonnummern und die haben wir dann durchtelefoniert und hat sie eben einmal kontaktiert, hatte einen Touchpoint. Entweder man hatte Glück und hat gerade genau zum richtigen Zeitpunkt denjenigen getroffen, der gerade in dem Moment drüber nachgedacht hat, zum Beispiel eine neue Software zu implementieren, wie in unserem Fall jetzt. Das war aber relativ selten natürlich der Fall. Und das heißt, man muss sich da ein System aufbauen. Wie kann man viele Touchpoints aufbauen und den Prospect, also den Zielkunden, ja, so abholen, dass er immer weiter in der Phase des Kaufs weiterkommt und ihn so quasi hinführen zu einem gemeinsamen Gespräch und dann im Endeffekt natürlich zu einer Conversion und dann zu einem Kauf, zu einer Dienstleistung. Und da haben wir auch schon letztes Mal besprochen, dass es da weniger darauf ankommt, dass man eine große Masse hat und unstrukturiert arbeitet, sondern eher darauf, dass man personalisiert arbeitet, dass man, wenn man das Ganze auf LinkedIn macht, was eben ja so das, das ist, was wahrscheinlich die meisten auch betreiben, also auf LinkedIn ihre Zielgruppen herauszusuchen und damit zu arbeiten, dass man da strukturiert vorgeht, individualisiert ist, persönliche Ansprachen wählt, beispielsweise über Videos, über Voicemail und dann darauf aufbauend nachtelefoniert, weitere Informationen zukommen lässt über Mails, über direkte Nachrichten und so dann eben in dem Prozess über mehrere Touchpoints das Ganze aufbaut. Und das ist im Groben umrissen Prospecting, also die Weiterentwicklung der Kaltakquise, würde ich mal sagen. Und heute wollen wir nochmal drauf schauen, was sich jetzt getan hat in einem Jahr. Wir haben letztes Jahr ja mal geguckt, wie kann man sich zusammen mit einem CRM-System und beispielsweise jetzt LinkedIn eine gute Prospecting-Strategie aufbauen, da seine Abläufe reinbringen und so dann sein Grundrauschen erzeugen, wo dann immer wieder Leads zu Deals konvertieren und Opportunities werden und dann im Endeffekt Kunden werden im besten Falle. Und heute wollen wir darauf schauen, was sich jetzt noch getan hat.
Ja, sehr gut. Genau, kurz zur Einordnung. Wir prospekten ja selber, also das heißt, du prospektest bei uns als ein zusätzlicher Kanal, der praktisch auch sehr, sehr wichtig ist, um, wie du schon sagst, planbar zu arbeiten, um zu schauen, wie viele gezielte Personen sollte man im Monat ansprechen, um daraus x Prozent an Geschäftsmöglichkeiten zu generieren und dann daraus x Prozent an Deals. Das ist dann, sage ich mal, auch relativ, wenn man das gut macht, relativ zuverlässig ein Zahlenspiel und praktisch Gesetz der großen Zahlen, was dann auch über lange Zeit funktioniert. Und das ist ja bei uns so, dass von 100 Anfragen dann meistens auch so 10%, also 10 Leute wirklich aktuellen Bedarf haben und daraus dann vielleicht auch 1 bis 2 am Ende abschließen. Und das ist eigentlich schon mal eine gute Richtlinie. Und ansonsten würde ich vielleicht noch zur Einordnung sagen, genau, Prospecting ist natürlich absolut die Suche nach neuen Kunden. Und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit entwickelt. Also mit der Digitalisierung musste man die Kunden nicht mehr in der Offline-Welt durch reines Klingelputzen suchen, wo man natürlich dann immer auch unterwegs war, viel Fahrzeiten hatte, also unglaublich viel Aufwand hatte, um neue Kunden zu suchen und proaktiv auf potenzielle Kunden zuzugehen. Hat sich dann hinentwickelt auch zu dem Thema die Online-Möglichkeiten zu nutzen oder eben das Telefon zu nutzen, um einfach kalt anzurufen oder anzuschreiben über E-Mail. Und dann jetzt im Laufe der Jahre hat sich das dann nochmal weiterentwickelt zu einer noch intelligenteren Art und Weise, wie man das macht, weil man halt deutlich mehr Daten, größere Anzahl an Datenmengen verarbeiten kann, um den Erstkontakt so persönlich wie möglich zu machen und so gut wie möglich auch vorbereitet zu sein. Für mich geht es beim Prospecting nicht darum, einfach ganz breit mit der Schrotflinte zu feuern und dann mal schauen, was passiert, sondern schon darum, ganz gezielt auch zu recherchieren, wer eignet sich für mein Produkt oder für meine Dienstleistung und dann diese Dienstleistung auch gut zu offerieren, um sich eben die Möglichkeit verdienen zu können, Fragen stellen zu dürfen und mit dem Interessenten in Austausch kommen zu dürfen. Und ich denke, da ist einfach ein Verständnis über das eigene Produkt oder Dienstleistung sehr, sehr wichtig und auch ein gutes Verständnis über die Zielgruppe, die Zielperson, das Idealkundenprofil, ICP. Und wenn man das dann hat und das auch dann gut macht, diesen Erstkontakt, dann hat man ja meistens was gewonnen, weil man hilft ja schon auch diesen Personen bei der Einordnung, wenn es da konkrete Probleme gibt. Und ja, weil dieser First Touch ja auch so wichtig ist bei dem Thema Outreach und auch Qualität vom Outreach, möchte ich da dich einfach mal fragen, auch aus deiner Erfahrung jetzt, wenn du selber prospektest, was macht denn für dich einen guten First Touch und eine gute erste Nachricht, eine gute erste Kontaktaufnahme aus?
Genau. Für mich ist erstmal entscheidend, für mich beginnt es da schon vor der Kontaktaufnahme auf jeden Fall. Das heißt, genau das, was du gerade auch schon gesagt hattest, dass man erstmal ins Sourcing geht, also erstmal seine Zielaccounts raussucht anhand von verschiedenen Parametern. Da gibt es natürlich mittlerweile auch schon Tools, die einen da unterstützen. Das heißt, man kann entweder, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist, mit dem Sales Navigator arbeiten oder mit Surf, ist ein ähnliches Tool, was auf LinkedIn angedockt ist und kann damit seine Zielkontakte suchen. Das heißt, diejenigen, die ja auf Grundlage von der Historie vom Unternehmen gute Kontakte sind oder Industrien sind, in denen man eben unterwegs ist, also genau die ICPs, die Zielkunden, die man sich raussucht, auf Grundlage von Branche, Position, Rolle, Größe des Unternehmens, Umsatz des Unternehmens. Das heißt, da suche ich mir davor schon mal raus, was sind denn überhaupt passende Unternehmen, für die wir Mehrwert generieren können. Schau mir dann, wenn ich die in der Liste dann angezeigt bekommen habe, auch gern mal die Webseite von dem Unternehmen an, kann da auch mit verschiedenen Tools dann eine kleine Auswertung machen, ob die denn grundsätzlich zu uns passen würden, ob man da schon was sieht, was man denen so mitgeben könnte, wo was auffällt, was sie verbessern könnten, wo man Tipps geben könnte beispielsweise. Und dann, genau, schaue ich mir die Personen dahinter an und schaue mir auch die Person, den Zielkontakt dahinter an, was er denn, worüber ich mit ihm sprechen kann, was er für eine Person ist, wo kommt er her, ist er schon länger im Unternehmen, ist er vielleicht neu dabei, hat er in ähnlichen Unternehmen schon gearbeitet und baue mir da ein bisschen so Hintergrundwissen auf, um dann in meinem Erstkontakt nicht einfach nur eine generische Mail zu schreiben mit, hey, ich bin der und ich biete das und das an, sondern um da dann schon mit Hintergrundwissen zu kommen und ihm dann auf einer anderen Ebene zu begegnen, sage ich jetzt mal. Weil Hintergrund ist einfach der, durch die Möglichkeiten, die es jetzt gibt, die sich jetzt mittlerweile bieten, ist es natürlich auch so, dass jede Person, die in irgendeiner Weise Entscheider ist, sei es jetzt ein Geschäftsführer oder ein Leiter von einer bestimmten Abteilung, dass sie natürlich sehr viele Anfragen bekommen, über verschiedene Kanäle Dinge zu kaufen oder sich mit Dingen zu beschäftigen. Und mit den KI-Tools ist es natürlich auch so, dass sehr viel automatisiertes rausgeht, dass manche Dinge vielleicht im Spam landen auf Grundlage von bestimmten Begriffen. Und das will man einfach umgehen und will rausstechen auch, sage ich mal, um dann überhaupt schon mal wahrgenommen zu werden und eine Relevanz für die Person zu entwickeln. Und das ist zum einen eben der Inhalt, der transportiert wird, und auf der anderen Seite die Art und Weise, wie ich auf denjenigen zugehe. Und das ist bei mir zumindest so, dass ich, wenn ich über LinkedIn gehe, erstmal schaue, ich kontaktiere denjenigen über eine Kontaktanfrage. Das heißt, man kann da eine kleine Nachricht dazu geben und kann da schon mal so, hey, spannende Inhalte oder vielleicht auch schon was Inhaltliches zu seinem eigenen Produkt mit dazugeben, wenn man irgendwie denkt, es wird demjenigen direkt was helfen, einfach so eine Ebene aufzubauen, dass die Kontaktanfrage angenommen wird, einfach um zu netzwerken und da gegenseitig voneinander zu profitieren. Und sobald diese Kontaktanfrage angenommen ist, starte ich dann mit einer persönlichen Nachricht. Es gibt, kurzer Einschub da, auch die Möglichkeit, eine In-Mail zu schreiben. Also wenn man noch kein Kontakt ist, schon Kontakt aufzunehmen über eine direkte Nachricht. habe ich jetzt persönlich nicht allzu gute Erfahrungen mit der Response Rate. Kann daran liegen, dass es einfach, ja, dass man diese Ebene noch nicht durchbrochen hat von, ich habe selbst akzeptiert, dass ich mit der Person Kontakt aufnehmen möchte, sondern es kommt einfach ungefragt, sage ich jetzt mal, eine Nachricht. Es wirkt oft dann auch standardmäßig, standardisiert. Könnte ich mir vorstellen. Kann aber auch sein, dass es in manchen Bereichen funktionieren kann. Genau, nochmal zurück zur Art und Weise dann, wenn ich dann die Nachricht formuliere, gehe ich aktuell sehr stark über Sprachnachricht oder über ein Video. Habe da die Erfahrung gemacht, dass das angeschaut wird, dass es angehört wird, weil denjenigen dann doch interessiert, was verbirgt sich denn dahinter? Also da hat sich wirklich jemand die Mühe gemacht, eine Sprachnachricht aufzunehmen, ein Video aufzunehmen und nicht nur einfach über eine KI einen Text formuliert, der schon personalisiert sein kann. Das kann die KI ja mittlerweile ganz gut, aber der einfach nicht persönlich ist in dem Moment. Und von dem her funktioniert das eigentlich ganz gut. Und in dem Video, in der Sprachnachricht, gehe ich dann eben schon auf diese recherchierten Dinge ein. Das heißt, ich spreche über die Branche, in der er sich bewegt, in der wir auch Erfahrung haben, gebe ihm vielleicht schon so ein, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, wo es Möglichkeiten zur Verbesserung geben könnte. Und biete ihm einfach da an, weitere Infos auch noch mit ihm auszutauschen, aber gehe da auch noch gar nicht so in ein Erstgespräch zum Beispiel rein. Also das lasse ich da erstmal so stehen, hol mir da ein paar Infos, gebe die weiter und baue da erstmal ein bisschen Kontakt auf, weil da sind wir noch in der Awareness-Phase. Er wird dann sehr wahrscheinlich, wenn er zumindest in einem geringen Maße schon mal Interesse hat, wer ist das denn eigentlich, mit dem ich da, der mir da ein Video gemacht hat, der mir eine Sprachnachricht gemacht hat, entweder auf mein LinkedIn-Profil gehen, wird da gucken, was machen wir so als Unternehmen, wird sich vielleicht auch mal die Webseite anschauen und das ist eigentlich schon so das Ziel. Ich sehe dann auch, wer ist auf meiner Seite unterwegs, wer öffnet vielleicht das Video und das ist so der erste Punkt, würde ich mal sagen.
Also ich höre daraus eher auch wieder das Thema Qualität statt Quantität, was wir auch in unserer Folge von SEO zu Geo, wo es ja viel um KI-generierte Inhalte ging, auch gesagt haben, hey, das ist der falsche Trend oder das ist die falsche Schlussfolgerung, jetzt auf viele quantitative Inhalte zu setzen, sondern umso mehr werden jetzt qualitativ hochwertige Inhalte geschätzt. Und lass uns vielleicht nochmal einen Punkt tiefer beleuchten, und zwar, wie findet denn ein Unternehmen oder woher weiß ein Unternehmen, dass die Kontakte, denen ich da gerade schreibe, auch wirklich Potenzial haben? Wie filterst du das? Wie setzt du diese Tools ein? Welche Filterkriterien setzt du? Was kannst du da für Tipps mitgeben?
Also da würde ich als erstes mal gucken, mal schauen in meinem eigenen CRM-System, welche Kunden habe ich denn selbst? Also was sind denn so die Parameter? Was ist mein Sweet Spot, in den ich am meisten verkaufe? Also in welcher Branche bewegen sich meine Unternehmen, meine Kunden? Wie groß sind die? Welchen Umsatz machen sie? Welche Dienstleistungen kaufen sie besonders bei mir? Oder welche Produkte kaufen sie besonders bei mir? Und mir da erstmal selbst eine Persona machen, mit welchen Entscheidern spreche ich auch, also auf welcher Ebene werden die Entscheidungen getroffen, wer ist mein Hauptansprechpartner, wer ist der Entscheider im Unternehmen, und das würde ich erstmal so als Informationen zusammentragen und daraus dann, man sagt im Marketing immer eine Persona basteln, also so einen Idealkunden, der in der Vergangenheit am meisten bei mir gekauft hat, dann erfinden oder aufbauen und diese Parameter, die ich da rausgefiltert habe, dann quasi auf meinen zukünftigen Kunden anwenden und dann danach filtern, welche Größe sollte er haben, welche Branche sollte aktiv sein. Und dann kann ich natürlich auch schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel bestimmten Software im Einsatz habe oder auf eine bestimmte Software abziele, kann ich auch nach Tools oder nach Software filtern, nach Technologien filtern, die derjenige im Einsatz hat, die er vielleicht noch nicht im Einsatz hat, und da auch gucken, was sollte er haben und was sollte er noch nicht haben, um dann einen Pain oder einen Need zu haben, den ich ihm dann im Endeffekt geben kann. Also danach die Filter auswählen. Und das wäre so die erste Vorgehensweise, wie ich so meinen idealen Kunden, den ich dann ansprechen möchte, filtern würde.
Okay, ich denke, das ist auch recht universell einsetzbar, wenn man jetzt im B2C-Bereich unterwegs ist, also ein Unternehmen, was an Endkunden verkauft, dann könnte man entsprechend das einfach übersetzen auf Endkundenprofile, also dann nicht, welche Unternehmensgröße ist es, sondern welche Sportart mag die Person vielleicht, um dann auch da in dem Bereich so ein Persona-Profil anlegen zu können. Und dann vielleicht als Tipp noch von meiner Seite, was ich immer ganz gut finde heutzutage, ist diese Änderungen bei den Personen oder Unternehmen zu nutzen. Also man hat einmal dieses statische Profil und dann, wenn sich beispielsweise im Unternehmen was tut, wie zum Beispiel gewisse Entscheidungsträgerinnen oder Entscheidungsträger wechseln, oder das Unternehmen hat eine Finanzierung bekommen oder irgendwas ist passiert im Umfeld mit den Unternehmen, dass man diese Kriterien auch noch mit als Filterpunkte setzt in seinen Recherchetools, um dann noch ein bisschen besser auch herausfiltern zu können, ist das jetzt gerade ein Unternehmen, was sowieso im Wandel ist und sowieso sich weiterentwickeln möchte oder wo praktisch alles gerade funktioniert in dem Bereich, wo ich eben mein Produkt oder meine Dienstleistung anbieten möchte. Und dann kann man ja auch guten Gewissens sagen, never change a running system, dann braucht man auch da den Leuten in dem Sinne mit diesem Produkt oder Dienstleistung erstmal nicht auf die Nerven gehen, sondern es gibt ja auch bestimmte Zeitpunkte, wann es eben gut ist, da in gewisser Weise zu investieren und wann es eben auch nicht so notwendig ist.
Ja, super, super Punkt. Ja. Kann ich noch ergänzen, man kann natürlich nach Unternehmen filtern. Macht jetzt bei uns beispielsweise auf jeden Fall Sinn, weil wir erstmal schauen müssen, welches Unternehmen passt zu uns, bevor wir die Persona anschauen oder die Person, die dahinter steckt. Man kann aber auch nach Personen filtern. Und da wäre zum Beispiel der Tipp, den du ja gerade gegeben hast, dann andersrum auch anwendbar, dass man Kunden, die man hat, auch die beispielsweise bei LinkedIn hinterlegt hat. Und wenn sich da ein Ansprechpartner verändert und zu einem anderen Unternehmen geht, der vielleicht schon euer System, euer Produkt gekauft hat, wie auch immer, der woanders hingeht, dann kann da natürlich auch direkt eine Notification losgehen. Und wenn er schon gute Erfahrungen hat, liegt es nahe, dass er dann vielleicht auch beim neuen Unternehmen das Produkt anwenden möchte.
Guter Punkt. Ja, können wir vielleicht auch mal eine Demo zu machen, wie man das einstellt im Tool. Wenn ihr daran Interesse habt und wenn ihr auch Fragen zu diesem Punkt noch habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr an Demos interessiert seid, dann auch gerne einfach mal Demo in die Kommentare schreiben. Lass uns jetzt mal auf das Thema KI und Prospecting kommen. Denn es hat sich ja da viel getan. Gleichzeitig haben wir schon gesagt, Qualität vor Quantität. Also das heißt, die KI-Tools jetzt zu nutzen, um einfach mehr Prospecting-Nachrichten am Tag verschicken zu können, das wäre sicherlich der falsche Ansatz. Inwiefern können denn KI-Tools dort helfen? Und was würdest du sagen, sind so die guten Sachen, die man nutzen kann? Und was sind die Sachen, die man sein lassen sollte im Bereich KI-Tools für das Thema Prospecting?
Ja, genau. Also da würde ich auf jeden Fall auch wieder diesen Slogan nutzen, Qualität vor Quantität. Und KI geht ja ganz oft auch mit Quantität einher, weil man Dinge neu reproduzieren kann und einfach reproduzieren kann. Genau. Und diesen ganzen Prozess, den ich gerade schon so ein bisschen durchleuchtet habe von der Vorbereitung, das war ja früher immer was sehr aufwendig war. Das heißt, ich musste entweder verschiedene Seiten durchwühlen, Artikel lesen, jemanden anderen mal fragen oder irgendwo anrufen, um da Informationen zu bekommen. Und das ist auf jeden Fall ein Themenfeld, diese ganze Research, diese ganze Vorbereitung, beispielsweise, dass sehr datengetrieben ist oder sehr datenlastig ist. Sprich, es ist quantifizierbar. Das kann ich alles sehr, sehr gut auch über KI machen lassen oder das kann ich mit KI auch vorbereiten. Das heißt, Datenanreicherung, automatisierte Listenerstellung, rausfiltern von geeigneten Zielkontakten. Ich kann beispielsweise diesen Prozess, den wir vorher beschrieben hatten, dass ich meine aktuellen Kunden anschaue und schaue, welche Person ist das denn, welches Unternehmen ist das denn? Denn das ist was Klassisches, was ich durch eine KI auch analysieren lassen kann und dann auch ähnliche Zielgruppen oder Zielkunden suchen kann. Also das sind so Dinge, das kann ich auf jeden Fall über eine KI steuern. Die Vorbereitung, die Anreicherung von Daten, auch beispielsweise, kommen wir vielleicht dann nachher auch nochmal zu einem bestimmten Tool, zu Surf, die gezielte Anreicherung von Kontaktdaten, was ich nicht mehr recherchieren muss, sondern was über die KI funktioniert. Also alles diese Vorbereitung. Was meiner Meinung nach noch nicht gut funktioniert oder was man auch nicht tun sollte aktuell, ist vollautomatisierte KI-Ansprache zu nutzen. Das heißt, auf Grundlage der Recherche, die KI übernehmen kann, dann auch schon Mailings schreiben lassen diesen Outreach komplett der KI überlassen. Auch Vorformulierung von Mails finde ich noch schwierig. Kann man bestimmt sich Anregungen holen, Ideen holen, mal so eine Vorlage schreiben lassen und dann nochmal individualisieren. Kann man bestimmt machen, aber so dieses massenhafte Outreach durch KI, das würde ich auf jeden Fall so nicht durchführen, weil es nachweislich auch keinen Effekt hat. Wenn es überhaupt den Spam übertrifft, dann wird es von den Ansprechpartnern als KI oder generischer Inhalt, sage ich jetzt mal. Es muss ja gar nicht als KI erkannt werden, aber es ist einfach sehr generisch noch wenig individuell. So ist zumindest meine Erfahrung.
Ja, okay, weil wahrscheinlich, also genau, kann, wenn es dazu Studien gibt, weißt du dazu was, ob es da schon Big Data irgendwie Auswertungen gibt?
Konkret nichts. Kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da schon was gibt. Meine Einschätzung kommt jetzt eher von persönlicher Erfahrung und auch mit Rücksprache mit Kollegen, die da ähnliche Erfahrungen haben, also dass sich da Persönlichkeit, eine individualisierte Ansprache einfach durchsetzt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, wenn man das eben auf die Spitze treibt, dass da auch der ein oder andere konvertiert. Aber ich glaube gerade noch nicht, so wie die aktuelle Ausprägung der Tools ist, dass es eine gute Möglichkeit ist, um gute Kunden zu gewinnen. Das glaube ich aktuell einfach noch nicht.
Wir haben ja auch selber die Öffnungsrate hochbekommen auf, ich glaube, knapp über 20%, oder?
Ja.
Durch so personalisierte Inhalte. Also das ist auf jeden Fall bei komplett kalten Kontaktaufnahmen eine gute Zahl. Und die haben wir auch hochbekommen durch personalisierte Inhalte. Also was du angesprochen hast, Sprachnachrichten oder Videobotschaften, die nachweislich eben nicht KI-generiert sind, sondern eben halt wirklich zeigen, dass man sich individuell was überlegt hat und die Zeit genommen hat. Generische Inhalte findet man halt heutzutage sehr, sehr viel und häufig. Von daher ist da einfach die Schwelle, die Reizschwelle ja komplett da, die dann da einfach nicht leicht zu überschreiten ist mit so generischen Inhalten. Ja, wir haben halt drei Tools mitgebracht, Breeze, First Touch und Surf, als Best Practice so von uns oder einfach als Tools, die man im Rahmen CRM und auch HubSpot CRM kennen sollte oder schon auf jeden Fall im Bereich des Prospectings intelligent heutzutage einsetzen kann. Lass uns mit Breeze gerne mal starten. Wie ist deine Erfahrung mit dem Prospecting Agent von Breeze? Also Prospecting Agent einmal ganz kurz noch zur Einordnung. Agent heißt nicht mehr der echte Mensch oder die Person prospected, das heißt macht die Recherche und versendet die Nachrichten, sondern das macht eben ein KI-Agent. Und ja, Domi, was ist deine Erfahrung damit?
Ja, vielleicht hat der ein oder andere auch letzte Folge gehört von der Woche. Da war das mein Highlight der Woche, weil ich den Prospecting Agent ausprobiert hatte. Von Grund auf her finde ich es schon ein gutes Tool, was auf jeden Fall langfristig unterstützen kann. Aktuell ist er, das war auch ein Kritikpunkt, auf jeden Fall noch auf Englisch, ausschließlich auf Englisch, also noch keine anderen Sprachen, die unterstützt werden. Das wird sich bestimmt auch bald ändern. Aber was macht der Prospecting Agent? Er kann erstens mal Daten anreichern und kann die Kontakte, die ich ins CRM pushe, für mich anreichern und dann eben auch die Needs der Kontakte erkennen und macht dann Background-Check im Rahmen dessen, was er an Daten hat, zur Verfügung hat und generiert daraus dann auf Grundlage von Informationen zum eigenen Unternehmen und Grundlage der Informationen des Prospects des Unternehmens, für den der Prospect dann arbeitet, Templates zu generieren, beziehungsweise Vorlagen, E-Mails direkt zu generieren eigentlich. Und da gibt es die Option, entweder kann man es vollautomatisiert durchlaufen lassen, das heißt, ich pushe eigentlich nur noch Kontakte ins CRM, ich kann auch sogar schon die Zielkunden suchen lassen, Und dann ist es mehr oder weniger ein vollautomatisiertes Prospecting, wo immer Mails verschickt werden, wo immer Durchlauf ist, die ja relativ individuell dann gestaltet werden und so die Ansprache durchläuft. Die andere Variante wäre, dass man das halbautomatisiert macht, also dass man nochmal einen Gegencheck hat zu den Mails und nochmal checkt, ja, passt das so, wie der Prospecting Agent das zusammengefügt hat. Ja, und dann ist es eigentlich ein automatisiertes E-Mail-Outreach, was bestimmt in bestimmten Zielgruppen oder in bestimmten Branchen auch funktionieren kann schon. In dem Bereich, wo wir jetzt aktiv sind, deswegen auch wieder die eigene Erfahrung, sind wir doch sehr auf Solution Selling, das heißt sehr inhaltlich, bedarf eigentlich fast immer einem Prozess, einem Erstgespräch, einem Fokusgespräch, also einem erweiterten Prozess und ja, es sind keine Impulskäufe jetzt in dem Sinne. Und von dem her, ja, ist auch das noch ein bisschen generisch, meiner Meinung nach. Ja, ist eben das, was wir eben gerade schon besprochen hatten. Genau, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, sich das Ganze mal anzuschauen. Ich denke auch, da wird es noch weitere Updates geben und der wird sich noch weiterentwickeln. Aber genau, das er macht eigentlich das, was ein Representative macht. Also er geht die Kunden an per E-Mail und ja, das, was man vielleicht so vor 3-4 Jahren noch gemacht hat, als man noch kein Social Selling betrieben hat, noch kein LinkedIn-Outreach betrieben hat, hat man auch einfach nur Mails verschickt mit verschiedenen Inhalten. Und das macht er jetzt eigentlich schon relativ stabil, eben nur auf Englisch und deswegen auch noch nicht hundertprozentig für uns anwendbar.
Ich vergleiche es auch ganz gerne mit dem Azubi-Level, was da aktuell so Stand der Dinge ist oder State of the Art ist. Also das, was man so kennt, wenn man mit einem Azubi gearbeitet hat, dann haben natürlich Azubis relativ wenig Kontext und auch relativ wenig Erfahrung und können dadurch Aufgaben, rein administrative Aufgaben, ganz gut erledigen oder so Vorbereitungszeug erledigen. Und dann, wenn es um die richtigen kontextbezogenen Aufgaben geht, da hat man dann übernommen. Und so der Mini-Azubi ist Breeze und vielleicht auch der Prospecting-Agent in HubSpot ja schon, ja, oder?
Das auf jeden Fall. Genau, die Funktionsweise, die ich gerade erklärt habe, ist der Prospecting Agent. Was auch noch dazugehört, ist auf jeden Fall der Copilot. Das heißt, der ist dann auch so für die Vorbereitung zuständig, sprich, er schreibt Zusammenfassungen, kann auch schon mal personalisierte E-Mails vorbereiten, die man dann gegebenenfalls anpassen kann, kann auch Aufgaben erstellen auf Grundlage von Meeting-Zusammenfassungen oder von Zusammenfassungen von Calls. Also das ist auch so Azubi-Aufgabe, sage ich mal. Also da ist der persönliche Assistent dabei. Was abgesehen davon noch eine ganz coole Funktion ist, ist der Buyer's Intent. Das heißt, auf Grundlage von Aktionen der Prospects, sei es jetzt auf der Webseite oder E-Mail-Öffnungen etc., kann er erkennen, wann hat denn ein Kunde auch gerade die Kapazität oder den Intent, jetzt zu kaufen. Also da geht es dann wieder ums Timing und das kann auf jeden Fall auch sehr unterstützen. Und die Datenanreicherung an sich ist natürlich auch schon ein super Tool, dass man direkt im CRM-System seine Daten angereichert bekommt, muss sie dann nicht mehr rüber kopieren oder manuell eintragen, sondern hat direkt alle Daten, die ja eine gute Datenqualität auch haben. Das kann man auch sagen, zumindest im HubSpot CRM. Das ist auch eine super, super Funktion auf jeden Fall.
Sehr gut, ja. Für alle, die das auch nochmal nachlesen möchten, wir stellen das immer, diese Folge auch als Blogartikel zur Verfügung. Also auf sixon.de/wissen findet ihr auch nochmal das Ganze verschriftlicht als schriftliche Anleitung, wenn ihr da nochmal genauer nachlesen wollt, wie die Tools heißen und wie es eingerichtet wird. Kommen wir mal zum nächsten Tool, und zwar First Touch. Also das heißt, das, was wir gerade noch als den ersten Kontaktpunkt genannt haben, dafür gibt es tatsächlich auch ein Tool, was gleichnamig ist, also das Tool First Touch. Und das soll ja aus Prospects oder aus Sales Reps vielmehr dann Super Reps machen, so zumindest die Leitbotschaft, wenn man sich deren Webseite anschaut. Das heißt, auch da ist natürlich irgendwas im Spiel, was die Reps dann besser machen soll, also die Personen, die dieses Prospecting betreiben. Und da vielleicht auch an dich die Frage, Domi, wie funktioniert First Touch und wie gut ist es auch mit HubSpot integriert? Und ja, was ist deine Meinung zu dem Tool First Touch?
Mhm. Genau, First Touch zielt eigentlich auf das ab, was ich auch schon angesprochen hatte, diese Recherche über einen Prospect. Das heißt, wenn ich jetzt nicht einfach generisch Mails rausschicke und mein Produkt darin platziere, sondern wirklich schon mal auf die Bedürfnisse der einzelnen Personen eingehen möchte in meinem Outreach, dann ist First Touch das richtige Tool dafür, weil es integriert ist mit einer Chrome Extension beispielsweise in LinkedIn, aber auch in HubSpot schon mit integriert ist. Und da auf der Webseite, auf der man unterwegs ist, die Zielperson analysiert und hat da ja eine Unmenge an Daten, die man damit reinfließen lassen kann. Also das ist wirklich schon auf einem nächsten Level. Innerhalb von Sekundenbruchteilen hat man da eine Deep Research über Personen. Also alles, was du vielleicht jemals ins Internet geschrieben hast, hat First Touch dann schon analysiert und kann dich dann natürlich als Person auch sehr gut einschätzen und kann dadurch dann auch eine personalisierte E-Mail schon mal vorbereiten. Man kann auch ein Transkript für den Call zum Beispiel, also eine Vorlage für den Call auch generieren lassen, was ich auch ganz spannend finde. So hat man eben diese individualisierte Ansprache auf Grundlage von Informationen zu der Person. Und das ist eben dieser Unterschied zwischen Qualität und Quantität. Und vorher hatte ich noch gesagt, man schaut sich die Webseite an, man schaut sich die Person an, wo hat sie gearbeitet, was hat sie gemacht. Und First Touch analysiert eben die Person, die ich ansprechen will, und das Unternehmen und zeigt mir dann auch schon, auf welche Punkte ich eingehen kann eine E-Mail-Template vorgenerieren und die Qualität der Nachricht schon mal hochsetzen.
Ja, das ist natürlich wirklich sehr, sehr stark, finde ich. Gerade wenn man halt hier auch wieder bedenkt, dass Thema, das wirklich gute Einsatzgebiet von künstlicher Intelligenz ist halt große Datenmengen, wo man als Mensch vorher Tage oder Wochen damit beschäftigt war, herauszufinden, was sagen mir diese Daten, auch über beispielsweise Personen, ja, was sie auf ihrem LinkedIn-Profil teilen, wo sie ihre Ausbildung hatten, was für Beiträge sie geteilt haben. Das sind natürlich unglaublich viele Beiträge und Informationen zu einer Person, die diese Person beschreiben oder auch ausmachen. Und es ist natürlich unglaublich aufwendig, so große Datenmengen zu analysieren. Und dass es das jetzt auch für das Thema Prospecting gibt, ist schon sehr, sehr spannend. Ja, dass man auf einen Blick eine große Datenmenge zu einer Person verarbeitet bekommt, in ein ICP runtergebrochen oder in ein Käufer- oder Käuferinnenprofil, um zu schauen, passt diese Person zu uns, zu unserem Unternehmen, zu unserem Produkt oder eben auch nicht. Das ist schon sehr, sehr spannend, womit man früher wahrscheinlich Tage oder Wochen gebraucht hat, um das wirklich herauszufinden, vielleicht auch in Gesprächen erstmal aufwendig herausfinden musste, bis man dann wirklich eine Entscheidung treffen konnte. Und heute kriegt man da halt wirklich eine gute Vorbereitung durch die Analyse von öffentlich zugänglichen Informationen oder digital zugänglichen Informationen von Personen, um ja erstmal ein erstes Bild und ein erstes Überblick zu bekommen. Das ist echt stark. Geht das schon integriert mit HubSpot? Also funktioniert das in HubSpot oder in anderen CRM-Systemen?
Genau, das ist auch noch ein Vorteil. Man kann First Touch schon integrieren in HubSpot, das heißt mit Workflows auch arbeiten, kann es dann automatisieren, diesen Outreach, kann Nachrichten automatisch starten und in Sequenzen einbauen. Und wenn man das ist immer so die Frage, wie viel überlässt man dann dem Workflow der Automatisierung First Touch als KI und wo ist man dann, vertraut man dem noch nicht so sehr, dass man sagt, ja, da will ich nochmal selbst drüber schauen, ähnlich wie beim Prospecting Agent, aber generell ist es eben in HubSpot auch integriert und das ist ein großer Vorteil, die Daten dann direkt auch in HubSpot zu haben und da hat man dann quasi die, was wir gerade schon besprochen haben mit Breeze, die Datenanreicherung, da das Beste von dem zusammengesetzt mit First Touch, also auch nochmal Deep Research auf einer Soft-Skill-Ebene, also auf einer, nicht die ganzen Hard Facts, sondern auch nochmal ein bisschen mehr drumherum und kann das dann in einer gemeinsamen Ansprache zusammenfügen und das ist gerade so ein Best Practice, wie ich es auf jeden Fall tagtäglich praktiziere.
Sehr cool. Und alle guten Dinge sind drei. Zum Abschluss noch das Tool Surf, mit dem du ja auch schon jetzt länger arbeitest. Wahrscheinlich auch schon fast ein Jahr schon wieder, oder?
Ich glaube, die Abrechnung kam letztens. Also es müsste, müsste jetzt schon ein Jahr sein. Thema Abrechnung ist vergleichbar mit dem Sales Navigator. Es ist auf einem etwas anderen Kostenpunkt. Deswegen, da gehe ich auch gerne oft in den Vergleich mit gerade mit Unternehmen, die noch nicht so groß sind, die noch nicht so das Budget haben, um jetzt mit dem Sales Navigator den auch noch mit auf ihr Budget drauf zu nehmen.
Ja, jetzt alle Budgetverantwortlichen aufpassen, weil ja. Für alle, die sich schon mal über das hohe Pricing mit 100 Euro oder 115 Euro pro Lizenz für den Sales Navigator aufgeregt haben, jetzt ganz besonders zu hören.
Ja, also gerade deswegen, weil man mit der Integration zu HubSpot nochmal eine relativ hohe Lizenz braucht beim Sales Navigator und man hat Surf, ja, relativ ähnliches Tool, können wir gleich nochmal auf die einzelnen Funktionen eingehen. Da hat man eine Verknüpfung zu HubSpot mit einem Klick. Der Kontakt wird angelegt und ist dann direkt mit allen Daten, die man über Surf dann schon rausgefunden hat, im CRM-System. Das heißt, ja, es übernimmt das, was bei diese Integration, die Sales Navigator eine hohe Lizenz hat, hat Surf einfach schon als Basis mit dabei. Klar, man muss sagen, es sind noch die ein oder andere Funktion, die da nicht dabei ist, dass man direkt aus dem CRM dann beispielsweise In-Mails schreiben kann, dass man direkt aus dem CRM eine Kontaktanfrage schicken kann, zum Beispiel. Aber das kommt dann eben darauf an, wie man seinen Prozess aufbaut. Und den kann man eben auch so aufbauen, dass man diese Funktion nicht unbedingt braucht, sondern man arbeitet in dem Fall dann eher aus LinkedIn, in seinem Outreach, hat aber alle Informationen aus HubSpot in LinkedIn mit drinnen und kann somit dann auch auf Deals zugreifen, die in HubSpot gerade sind oder auf die Konversation zugreifen, die in HubSpot ist und werde mit einem Klick auch im HubSpot-Profil von dem Kontakt und somit braucht man diese Funktion aus meiner Sicht, zumindest wenn man es in dem Umfang nutzt, wie wir es nutzen und das geht bestimmt bis zu einer großen Größe. Da kann man einfach mit Surf arbeiten.
Was ich ja das ganz Verblüffende an Surf finde, ist, dass es wirklich in LinkedIn eingebaut ist. Das heißt, du gehst auf eine Kontaktseite in LinkedIn, auf eine Person, die du kennst oder auch noch nicht kennst, und auf einmal öffnet sich in dem LinkedIn-Profil noch ein Feld für Surf. Alle, die das noch nicht gesehen haben, auch nochmal Demo in die Kommentare schreiben. Für die das mal spannend wäre, dann nehmen wir da auch gerne mal eine Demo für unseren YouTube-Kanal auf. Weil das ist schon wirklich verblüffend, wie sich dann auf einmal ein Feld in LinkedIn öffnet, wo man diesem Kontakt eine E-Mail aus dem CRM schreiben kann oder Daten ins HubSpot CRM oder andere CRM-Systeme anreichern kann. Und wenn man dann sich in Surf einloggt, auch sehr verblüffend, hat man dort diese Filter, die man im Sales Navigator hat, kann dort sich Kontaktlisten oder Unternehmenslisten rausfiltern lassen. Klar, es sind noch nicht alle Filter verfügbar, so wie im Sales Navigator. Im Sales Navigator gibt es schon wirklich sehr, sehr viele Einstellungs- und Filtermöglichkeiten. Aber man hat in Surf auf jeden Fall die wichtigsten. Und das ist schon echt verblüffend, wenn man die beiden Tools kennt und dann mal nebeneinander legt und sich überlegt, ja, warum braucht man denn eigentlich den Sales Navigator noch, wenn man auch Surf für ein Zehntel lizenzieren kann?
Absolut. Also wie du sagst, man geht auf einen Kontakt, es öffnet sich ein eigener Reiter und eine eigene Übersicht und man hat alle Informationen, Kontaktinformationen drin. Man sieht auch im ersten Blick, ist dieser Kontakt schon in meinem CRM-System oder noch nicht, weil alle Namen, die ich noch nicht im, oder beziehungsweise die schon im CRM habe, die werden blau hinterlegt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Liste in LinkedIn einfach aufmache, eine Namensliste, oder an der Seite sieht man oft Vorschläge, dann ist dort schon blau hinterlegt, wer schon im CRM ist. Und wenn ich jetzt gucke nach potenziellen Kunden, dann sehe ich dann direkt, habe ich den schon im CRM oder habe ich ihn nicht im CRM? Dann gehe ich über den Namen drüber, wenn er blau hinterlegt ist und es öffnen sich die Kontaktinformationen aus dem CRM inklusive Deal, inklusive Revenue und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr stark integriert. Und wenn ich die E-Mail, die Telefonnummer noch nicht habe im CRM-System, dann kann ich die Daten anreichern. Und das bedeutet, dass mit Tools wie Apollo zum Beispiel durchsucht wird mit Find a Mail, etc. Also das, die Top Research Tools sind auch noch in Surf integriert und reichern die Daten an. Und sobald sie angereichert sind in Surf, sind sie auch im CRM synchronisiert. Also das ist eine nahtlose Integration inklusive Anreicherung und mittlerweile relativ neue Funktion, eben was du gerade sagtest, mit dieser Übersicht, wo ich dann meine Filter setzen kann, wo nach Größe, nach Technologie, nach Umsatz gefiltert wird und ich dann eine Bulk-Action starten kann, wo ich alle direkt zum CRM rüber synchronisieren kann. Also das ist ein Top-Tool zu einem Top-Preis. Das nochmal dazu gesagt, also ich bin auf jeden Fall Fan. Kann das, wie Stefan gesagt hat, auch gerne mal in der Demo zeigen. Da können wir auch mal ein Videosnippet hochladen oder auch gerne mal in der individuellen Demo das Ganze anschauen, wie das integriert ist und wie man da sein Outreach perfektionieren kann.
Genau, also da gerne mal Demo in die Kommentare oder sixon.de/Termin. Da könnt ihr euch natürlich auch einen individuellen Termin mit uns ausmachen. Gut, runden wir die Folge vielleicht nochmal ab. Was sind so allgemein deine Best Practices und deine Strategien für modernes Prospecting im Jahr 2025?
Ja, genau. Also ich würde sagen, es ist ein Zusammenspiel aus, ja, wie wir gesagt haben, auch schon mit Carsten gesagt haben, dass es keine Kaltakquise mehr ist, sondern dass man dann auch auf LinkedIn sich gut präsentieren muss. Das haben wir jetzt heute noch gar nicht angesprochen. Also das ist so eine Grundlage, sein Profil gut, gut pflegt und auch direkt erkenntlich ist, worauf zielt meine Ansprache ab, dann guten Eindruck mache, dann den Research betreibe, das heißt da auch gerne dann die Tools nutzen kann, sei es jetzt Breeze oder First Touch zum Beispiel oder Surf, also da eine gute, klare Zielperson finden kann, die zu meinen Services passt und dann auf jeden Fall einen ganz klaren Prozess haben und den dann immer durchziehen. Das heißt, verschiedene Touchpoints aufbauen. Da kann man dann auch mit Sequenzen arbeiten beispielsweise, also schon vordefinierten Mails, die dann nur noch individualisiert werden, die eine persönliche Ansprache dazu bekommen und das Ganze angereichert mit Anrufen, mit direkten Mails in LinkedIn und da eben immer ja diesen Prozess mit beobachten und immer auch eingreifen können, um individuell zu sein. Und genau so würde ich da vorgehen. Das heißt, die KI-Tools, die wir vorgestellt haben, sinnvoll einsetzen in der Datenanreicherung, in der Ideenfindung vielleicht auch, um da individuell zu werden und dann diesen ja Faktor Mensch, sagt man ja immer, mit reinzubringen und diese Persönlichkeit, weil ja ist trotzdem immer noch ein People's Business. Das heißt, man verkauft dann doch über den Menschen dahinter, zumindest in den meisten Fällen. Und wenn es jetzt um größere Lösungen geht, dann auf jeden Fall. Und von dem her, ja, würde ich mir dann einen ordentlichen Prozess aufsetzen und den auch durchziehen. Und so, wie du am Anfang gesagt hattest, ist es dann eine Mathematik auch im Endeffekt. Also ich schreibe gehe eine bestimmte Anzahl an Kontakten an und kann mir dann auch sicher sein, dass ich daraus eine bestimmte Anzahl an Conversions habe, an Erstgesprächen habe und dann Kunden habe.
Ganz genau, also super, super wichtige abschließende Worte auch nochmal, dass du auf die Grundlagen eingegangen bist und grundsätzlich auch die Einsatzgebiete geteilt hast. Ich denke auch, es ist halt wirklich eine Zeit der noch besseren Effizienz gekommen. Das ist halt der große Punkt. Man sollte sich nicht denken, jetzt kann man sich zurücklehnen und der Agent oder die KI macht schon alles und schickt dann 1000 E-Mails am Tag und die werden alle super funktionieren. So wird es definitiv nicht funktionieren. Aber wenn man das clever einsetzt, um sich selbst und seinen Arbeitsalltag einfach effizienter zu gestalten, dann wird das so auch funktionieren, weil man einfach eine große Menge an Daten viel schneller verarbeitet bekommt. Und da, deswegen freue ich mich auch auf die weitere Entwicklung, weil sobald diese Tools noch besser das Ganze einordnen können und auch beispielsweise deutschsprachig dann verarbeiten und analysieren können. Wir haben ja heute auch auf der einen oder anderen Seite gehört, dass es bestimmte Tools gibt, die dann bisher nur englischsprachige Vorlagen geben oder dann da vielleicht auch noch ein bisschen eingeschränkt sind im Funktionsumfang. Aber das kann ja nur von da aus besser werden. Und dann wird vielleicht aus dem Mini-Azubi dann auch immer weiter noch eine erwachsenere Person, die man dann sozusagen als Sparringspartner auch hat, um seinen ja, Alltag einfach effizienter zu gestalten. Und das verschafft uns allen mehr Zeit für die strategisch wichtigen Dinge. Und das ist doch eine gute Sache. Und damit, denke ich, kann man diese Folge heute auch sehr gut abschließen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Vielen Dank, Domi, für die Folge. Und das letzte Wort übergebe ich gerne dir.
Ja, gerne. Also ich habe da noch ein Bild im Kopf. Durch die neuen KI-Tools kann man einfach schon in einem 100-Meter-Sprint, sage ich mal, 20 Meter weiter vorne starten. Aber man muss trotzdem noch selbst über die Ziellinie gehen. Und wenn man es eben nicht nutzt, dann ist man noch auf der Startlinie und die Konkurrenten sind schon 20 Meter weiter vorne. Von dem her, nutzt die KI so, dass sie eine gute Unterstützung ist, dass sie effizient ist. Aber vergesst auch nicht, dass es euer eigener Prozess ist und dass ihr im Endeffekt diejenigen seid, die dann den Kunden überzeugen. Von dem her, vielen Dank fürs Zuhören. Meldet euch, wenn wir unterstützen können und macht's gut und bis bald.